Mitteleuropa und das Intermarium. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer geopolitischen Audioanalyse. Ich bin gerade im Auto, genauer gesagt in einem Mietauto, um zum Busterminal zu fahren, um von dort aus Richtung Deutschland zu fahren. Denn wieder einmal steht das Sommerlager der Identitärbewegung Deutschland an. Ich kann zwar nicht das gesamte Lager über dort bleiben, aus diversen Gründen, aber ich werde es mir nicht nehmen lassen, dort seit einer ungebrochenen Tradition, seit 2013, halt einmal gebrochen. Einmal war ich auf der SeaStar, da ging es nicht, aber mit Ausnahme der SeaStar, ungebrochene Tradition, einmal im Sommer ein paar spartanische Tage oder eine spartanische Woche zu nehmen und dann unter Aktivisten zu sein, jetzt vor allem in einer Rolle als Ausbildner, das ist ein böses Wort, darf man nicht sagen, eine Rolle als, als Coach und als Teacher und Educational Speaker. Ich werde dort einige Vorträge halten, Schulungen abhalten mit jungen Aktivisten. Ich freue mich schon sehr darauf, auch wenn es natürlich anstrengend wird. Und in der Fahrt oder auf der Fahrt dorthin, im ersten Abschnitt, werde ich, im zweiten Abschnitt, im Flixbus wird es nicht mehr gehen, da kann ich nicht mehr Audioanalysen aufnehmen, ein bisschen sprechen über Multipolarität und Mitteleuropa, das neue Buch von Dimitri Kisouris und einen üblen Verdacht, den mir ein guter Freund und mein Lieblingsverschwörungstheoretiker unlängst einflößte. Das Buch selbst, ein Kaplakenband, ist absolute Pflichtlektüre und es schließt an zwei andere Kaplakenbände, die man vielleicht im selben Atemzug lesen sollte. Und zwar einmal Land und Meer von Carl Schmitt, besser gesagt das Buch von Alain de Benoist darüber und die historischen Werke von Stefan Scheil, auch als Kaplaken erhältlich. Das Buch von Kisouris ist großartig, weil es kenntnisreich wie immer, jeder Satz von Kisouris, auch wenn er sehr gut und fast schon literarisch formuliert ist, der ist kenntnisreich, der ist fundiert und der zeugt einfach von einer unglaublichen Lesetiefe und Wissenschaftlichkeit, wie man es im rechten Lager selten findet. Insgesamt ein, wie Kisouris selber schreibt, Schweinsgalopp über den deutschen Sonderweg, der präsentiert wird mit seinen vielen Vordenkern, von denen man die meisten eigentlich nicht wirklich namentlich mit ihm verbunden hätte. Daneben eine Einführung in die innerdeutsche Debatte über Kolonialismus und Flottenpolitik und ein wichtiger Crashkurs in Geopolitik, insbesondere in die Herzlandtheorie von Mackinder. Die habe ich selber bereits in einigen Audioanalysen rezipiert, aber auch kritisiert. Tatsächlich gibt es einige Stimmen, die sagen, sie sei überholt. Und das mag nur für einen Teil gelten, nämlich für die Frage, ob die Kontrolle über das Heartland, das Herzland wirklich die Kontrolle über die Erde vermittelt. Aber unbestreitbar ist, dass wenn man die Erde kontrollieren will, man auch, unterstrichen auch, das Herzland kontrollieren möchte, kontrollieren muss, aber das Herzland sich dieser Kontrolle durch eine Seemacht eben gerade aufgrund seines Binnenzustandes, also der Tatsache, dass es landlocked ist, entzieht. Sprich, der Nachteil, wenn es darum geht, eine Sea Power nach Mayhem aufzubauen, ist der Vorteil, wenn es darum geht, sich dem Zugriff dieser Seemacht zu entziehen. Wenn man sich nur kontinental organisieren könnte und auch Kontrolle über die reichen Rimlands aufbauen. Und hier zitiert Kisouris, und das ist ganz wichtig, dass man hier mal nicht nur einen Beleg vom Hörensagen hat, sondern auch von Zitaten, dass tatsächlich die Aufspaltung Deutschland versus Russland die entscheidende Zielsetzung der amerikanischen Politik ist, und zwar nicht erst seit 1945, sondern lange darüber hinaus in der Tradition der Nachfolge von England. Immer wieder beschreibt er auch hochinteressant die geostrategischen Ziele von Hitler, insbesondere dessen Versuch, irgendwie doch noch eine Einigung mit England zu finden, auch hochspannend beschrieben in einer brillanten und beeindruckenden Kürze. Ich will mich aber in dieser ebenfalls eher kürzeren Audioanalyse auf ein anderes Thema beschränken, nämlich eben genau auf diese Frage der Spaltung des europäischen Kontinentalblocks oder potenziellen Kontinentalblocks, also der Abtrennung, der künstlichen politischen dauerhaften Abtrennung von Deutschland und von Russland. Und diese Frage ist ganz entscheidend, denn heute ist sie erfolgreich geworden und Deutschland und Russland sind politisch und wirtschaftlich auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte, voneinander getrennt. Und das kann tatsächlich als ein großer und wichtiger Erfolg dieser amerikanischen Außenpolitik gegen das Herzland, gegen einen Kontinentalblock gerichteten Politik gewertet werden. Und hier passt perfekt wie ein Puzzlestein in die amerikanische Geo- und Europapolitik die Politik Polens. Ich habe bereits über die polnische Geostrategie ebenfalls eine Audioanalyse gemacht, über den Prometheismus, über das Konzept des Intermariums von Pilsudski, das als Three Seas Initiative ebenfalls bekannt ist. Und auch das wird von Dimitri Kisoudis aufgegriffen und glasklar als das beschrieben und analysiert, was es nun mal ist. Nämlich das perfekte Werkzeug und auf eine gewisse Art und Weise die perfekte Fernsteuerung der Vereinigten Staaten von Amerika, um in Europa die Entstehung einer echten Ordnungsmacht mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Hier sieht Kisoudis interessante Parallelen zu einem NGO-Einmischungsverbot, das China und andere Teile der nicht-amerikanischen Welt beschlossen haben. Nur ein kleiner Exkurs, ein kleiner Hinweis am Rande, um euch weiter Lust auf das Buch zu machen. Das kann Kablaken solltet ihr auf jeden Fall lesen. Und diese Entlarvung geht natürlich Hand in Hand mit der Kritik von Maximilian Krah am sogenannten Nationalkonservativismus. Etwas, das seiner Ansicht nach gerade in europäischen Rechtsparteien sehr stark von Transatlantikern forciert wird. Also ein europablinder Nationalismus, der bloß zur Nation als Ordnungsfaktor zurückgehen möchte, dabei vielleicht auch ein bisschen Migrationskritik, aber nicht zu viel, ein bisschen Migrationskritik zulässt, eine Tendenz zum Civic Nationalism hat und eine Herde kleiner, harmloser Schrumpfnationen in Europa zulassen würde, die dann vom Hirten der Vereinigten Staaten von Amerika vor Russland geschützt würde. Und genau das ist Strategie und Taktik des Prometheismus von Polen. Aufsprengen der Imperien in einzelne Nationalstaaten, wenn die nicht existieren, sondern vielleicht nur Ethnien oder andere Vorformen, dann wird ein bisschen Nation-Building betrieben. Auch das haben die Polen ganz gezielt gemacht in Russland, um dann als Hirte dieser Herde an kleinen Nationenschäfleins der Primus inter pares zumindest zu werden. Und diese Strategie Polens ist natürlich völlig undenkbar ohne einem Sugar Daddy vom anderen Ufer, also ohne einer Seemacht, die Polen von außen protegiert. Ansonsten Polens Geopolitik, aber auch die Tendenz zur Reichsbildung in Europa geografisch angelegt ist, das nicht zulassen würde. Daher waren diese polnischen Träume eines Reichs und diese Ideen vom Prometheismus auch immer hoffnungslos, bis jetzt. Bis jetzt zum Ukraine-Krieg, wo ganz genau das geschieht, wo alle verkünden, alle Wirtschaftsexperten ganz verblüfft den unglaublichen Aufstieg, den wirtschaftlichen Aufstieg Polens, und Polen wird in 10 Jahren den Wohlstand Englands erreicht und überholt haben. Der Wirtschaftsaufschwung Polen, das ist keine bloße Korrektur einer vorherigen Wirtschaftsschwäche. Polen ist der neue Industriegigant. Friedman, einer der wichtigsten Osteuropa- und Russland-Experten diverser amerikanischer Thinktanks, tourt durch Polen und Osteuropa und das prospektive Intermarium verspricht ihm, dass sie zum neuen Hub der Welt werden, zur neuen Werkbank der Welt und sie die neue Wohlstandszone werden. Alles natürlich vorausgesetzt, dass diese Zone der Sicherheit, der Stabilität und des Wohlstands wie ein Keil, wie eine Mauer, ja wie eine neue Berliner Mauer könnte man fast sagen, ein antifaschistischer oder besser gesagt ein antiimperialistischer Schutzwall zwischen Deutschland und Russland und möglichen Wirtschaftsbeziehungen liegt. Jetzt aber, da ich in wenigen Minuten beim Busbahnhof bin und mein Bus leider bald losfährt, muss ich mich kurz fassen. Ja, mal schade, kriegt man wieder eine Audioanalyse unter 15 Minuten. Kommen wir zum furchtbaren Verdacht, den mein verschwörungstheoretischer Freund geäußert hat. Ich bin mir nicht sicher, was ich von der Theorie halten soll, aber er raunte mir Folgendes zu bei einem unserer seltenen Treffen in Wien. Er weilt nicht in Wien und in Österreich leider. Und er sagte, ja, irgendwie hat er das Gefühl, und er kennt natürlich auch Mackinder und die Heartland-These und diese 3Cs-Initiative, das Intermarium, ist sehr bewandert und belesen. Und er sagt und fragte mich und sich, ja, warum lässt man denn zu, dass es in Polen, dass es in Ungarn, aber auch anderen Ländern entlang dieser prospektiven Kette eine derartige demografische Stabilität gibt? Warum gibt es überall Bevölkerungsaustausch und Multikulti, zwanghaft verordnet, nur nicht da? Klar, das geschah das herbein, es gab da den Kommunismus und den meisten postkommunistischen, post-sowjetischen Staaten, die sind halt nicht so liberal aufgelöst, kann man Multikulti nicht so durchbringen. Aber, und das sagte er, und als ich darüber nachdachte, fand ich es irgendwie gar nicht mal so von der Hand zu weisen. Aber wenn man wollte von Seiten westlicher globalistischer Eliten, hätte man doch schon längst dort, wie man das zum Teil auch jetzt beginnt, in Polen, anderen Ländern, massiv Multikulti einflößen können, sodass diese Länder genauso wie westeuropäische Länder mit sich selber beschäftigt sind, beziehungsweise jederzeit mit sich selber zu beschäftigen sind, wenn man dann dort, sowas kann man heute geheimdienstlich jederzeit inszenieren, bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen möchte, vielleicht um einen etwas zu außenpolitisch ambitionierten Macron in die Schranken zu verweisen. Ich will jetzt in keiner Weise behaupten, wirklich nicht behaupten, dass diese Ausschreitungen in Frankreich etwas damit zu tun haben. Was ich aber behaupten möchte, ist, dass man das theoretisch machen könnte und das Sprengmaterial, das demografische, das Frankreich in sich importiert hat, in der Art und Weise nutzen könnte. Nun will ich auch nicht behaupten, dass der gesamte Multikulturalismus, die Ersetzungsmigration, die Transformation europäischer Staaten in Vielvölkerstaaten etwas ist, das aufgezwungen worden sei von transatlantischen Einflussgruppen. Aber man kann nun auch wirklich nicht behaupten, dass die Vereinigten Staaten von Amerika hier irgendwie gegenteilig gewirkt haben. Kurz die These meines verschwörungskritischen Freundes ist, dass man hier gezieltes zugelassen hat oder vielleicht sogar gefördert hat, dass sie relativ stabile, ethnisch homogene Staaten bestehen bleiben, damit ein Sicherheits- und Stabilitätsfaktor entsteht, genau dort, genau in dieser Linie, wo man das Intermarium, das Mietauto regt sich auf, das Intermarium als einen Keil langfristig zwischen Russland und Deutschland treiben möchte. Und dieses langfristige, geopolitische, demografische Denken, wenn man darüber nachdenkt, ist erschütternd, weil es in Jahrhunderten, in Generationen weit über unser einzelnes Leben hinausgeht, aber noch erschütternder ist, dass es durchaus Sinn ergibt. Denn genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika nun kurz- und mittelfristig energiepolitisch, wirtschaftspolitisch, kriegspolitisch gewisse europäische Staaten fördern und ich bereits gesagt habe, Polen zum neuen Prinzling wird, zum Auserwählten der Transatlantiker, das eine Baltic Pipeline bekommt, wirklich am selben Tag fast, an dem Nord Stream gesprengt wurde, genauso könnte in einer langfristigen Perspektive auch angedacht sein, dass man genau diesen Ländern eine gewisse relative ethnische Homogenität belässt oder dort mit Multikulti wesentlich später und sanfter einsetzt als im Westen. Denn auch dann stünden diese Länder einem Vielvölkerstaat, einem Ethno-Chaos in Westeuropa gegenüber, das wahrscheinlich nicht mehr über die eigenen Staaten sicher und ruhig halten kann, geschweige denn Macht nach außen projizieren. Das würde aber auch bedeuten, und so weit will ich hier nicht gehen, die Analysen sind da sehr nüchtern, sachlich und zurückhaltend, dass der Bevölkerungsaustausch, die Auflösung der europäischen Völker, eine gegen Europa und gegen diese Rententen, die Globalisierung immer wieder dazwischen pfuschenden, hochintelligenten, hocheffizienten Völker eine demografische Kriegswaffe war. Das aber hier nur in den Raum gestellt, was ich mit absoluter Sicherheit behaupten kann, ihr seht, es schmerzt mich, ich muss jetzt die Autoanalyse beenden, ist, lest unbedingt das Buch Mitteleuropa und Multipolarität von Dimitri Kisoudis und dann könnt ihr mit mir weiter und mit meinem verschwörungskritischen Freund über diese Theorie sinnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In der Beschreibung, wenn ich das auch zu kurz war, genau wie mir, findet ihr zwei weitere Autoanalysen zum Weiterhören über Geopolitik.